heutigen Episode spreche ich mit Dr. Sandra Jansen von Living Academia. Sandra ist Trainerin bei Focus Promotion, bei unserem Community-Programm und macht da die monatlichen Meetings zum Thema Ausstieg aus der Wissenschaft beziehungsweise auch, was kommt nach der Promotion. Mit Sandra spreche ich über den Weg in die Selbstständigkeit oder über ihren und sogar über meinen Weg in die Selbstständigkeit, über Herausforderungen und Entscheidungen und aber auch darüber, wie sie arbeitet, wie sie anderen Akademikern und Akademikerinnen hilft, den Übergang aus der Wissenschaft heraus zu meistern. Herzlich willkommen beim Coachingzone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende und Promotionsbetreuende bei ihrer Promotion bzw. ihrer Promotionsbetreuung. Hier erhältst du Unterstützung bei allen Themen oder zu allen Themen und in allen Phasen deiner Dissertation, Promotion bzw. deiner Promotionsbetreuung. Herzlich willkommen, Dr. Sandra Jansen von Living Academia. Und ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, weil du ja Trainerin bist, auch bei Focus Promotion und da das Monatsmeeting Living Academia machst. Vielleicht jetzt erstmal, Sandra, sag mir, du bist ja aus der Academia raus, zumindest zum Teil. Wer bist du und wie bist du auf Living Academia gekommen? Was ich finde, dass dein Branding Living Academia auch eigentlich das ist ein cooler Name irgendwie, weil man sofort weiß, was damit gemeint ist und wahrscheinlich alle sagen, oh ja. Also nicht alle, aber viele sagen, oh ja. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Jutta. Ich habe tatsächlich ein bisschen länger überlegt, ob Living Academia das Richtige ist, weil es einfach nur dieses Weg von Academia ist und nicht, dass es lösungsorientiert ist. Aber ich habe gedacht, das ist schon irgendwie so ein Schlagwort, mit dem man was anfangen kann. Und deshalb habe ich dann meine Firma so genannt. Ja, ich bin Sandra Jansen, habe in englischer Linguistik promoviert, auch schon vor etlichen Jahren jetzt. Habe danach ein paar Jahre in Großbritannien gearbeitet, weil ich dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz entkommen wollte, hatte da auch eine feste Stelle. Dann kam das Brexit-Referendum und ich habe mich entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen. Habe dann in Paderborn eine Habil-Stelle angenommen, habe da auch vor mich hingearbeitet, natürlich mit immer größerem Druck. Und dann kam Corona und das war generell so ein Umbruchzeitpunkt für mich. Dazu kamen gesundheitliche Probleme ein bisschen, wo ich dann überlegt habe, dass mein Leben an der Uni zu verbringen und nichts anderes zu machen außer Wissenschaft vielleicht nicht das ist, was ich will.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht.
Noch nicht ganz. Es war ein längerer Prozess, diese Abnabelung. Also es hat gut 2 Jahre gedauert. Es war immer dieses Hin und Her, bleib ich, gehe ich. Es ging mir nicht gut und dann kam aber wieder eine Annahme vom Artikel. Dann war es 3 Stunden gut und dann war es wieder so, wo ich dachte, so, ich gehöre hier nicht hin. Und irgendwann im November 22 bin ich aufgewacht und habe gesagt, okay, das war's. Heute ist der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, ich gehe. Das war wirklich so ein Übernacht auf einmal, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist es. Ich will nicht weiter.
Ja. Hättest du, was wäre denn dein Karriereweg gewesen? Weil ich habe gerade gedacht, was war das englische Linguistik? Ich habe so gerade gedacht, was macht man damit außer einer wissenschaftlichen Karriere?
Das habe ich auch sehr lange gedacht.
Ja?
Ja, und als ich mich da dann entschlossen hatte zu gehen, habe ich zunächst versucht, alleine mal klarzukommen und zu gucken, wie ich irgendwo ankomme. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich da nicht wirklich weiterkomme. Zu dem Zeitpunkt war ich Vertretungsprofessorin in... Wo war ich denn?
Bielefeld.
Nee. wie heißt das da hinten? Greifswald. Greifswald, sorry.
Wissenschaftler, nee, warte mal.
Ja, Greifswald war ich.
Ja, und
das dürfen die Greifswalder nicht hören. Und also da gab es halt für mich auch kein Angebot, was ich da wahrnehmen konnte, was mich aus der Wissenschaft rausgeleitet hätte. Und zu der Zeit war Twitter noch okay, da konnte man noch sein. Und ich hatte jemanden in meinem Feed, die hat das in Kanada gemacht. Kanadierin, die Akademikern geholfen hat, aus der Wissenschaft auszusteigen. Und das tut sie immer noch. Und das habe ich dann mitgemacht.
War das hört sich so an, dass dein Job so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung ist jetzt, Living Academia? Das ist
Nein, also es war damals so, dass das deutsche System halt doch noch ein bisschen anders war als das, was sie da vorgestellt hat. Ich habe halt gedacht, ja, für mich ist das kein Problem, diese Dinge in Englisch zu machen. Aber da wird es doch einige geben, die das eher auf Deutsch machen wollen würden. Und ich wollte helfen, dieses Gefühl, dieses Hin und Her viel schneller klarer zu kriegen. Also es hat mich echt Jahre gekostet und echt viel Energie. Unter anderem, weil ich halt keine anderen Optionen gesehen habe. Mein Betreuer hat damals gesagt, ja, dann gehst du in die Schule. Und das hat mich eigentlich auch noch in der Akademie gehalten, weil ich nicht in die Schule wollte.
Ich habe nämlich gerade gedacht, ob das nicht eine Frage ist, dieses Aussteigen aus der Wissenschaft, ob das nicht was ist, was Betreuer so generell, also Betreuende, nicht generell auf dem Schirm haben sollten. Also ich kenne Betreuende, die wirklich sagen, wenn die Leute nach ihrer Promotion keine wissenschaftliche Karriere machen wollen, dann verlängere ich den Vertrag nicht. Es hört sich für die Leute vielleicht erstmal blöd an, dass man, weil das dann abrupt irgendwie so raus ist. Andererseits ist es natürlich gut, weil ich denke mir zum Beispiel, wenn mir damals jemand gesagt hätte, renn, hau ab, lauf, dann hätte ich das zwar total doof gefunden, weil ich mit einer Promotion in der Soziologie über Frauen in Fahrberufen vielleicht auch gedacht habe, ja, was mache ich denn damit? Ich hätte sicher was gefunden und hätte dann nicht gewartet bis zu einem Punkt, wo das vielleicht auch zu spät war. Und das ist, glaube ich, ja auch ein Problem für viele Leute, gerade in den Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften, die dann, und ich habe das auch schon, auch jetzt gerade, wo du Schule sagst, ich habe das zum Beispiel auch so bei LehrämterInnen manchmal gedacht, wobei die ja die Alternative haben, Referendariat und dann wirklich in die Schule gehen. Aber meistens ist es dann auch so, dass ich habe so festgestellt, gerade bei den Leuten, die nicht in die Schule wollen, die studieren, dann promovieren die, dann arbeiten die insgesamt 12 Jahre in der Wissenschaft und dann weiß man wirklich nicht. Dann ist man vielleicht, ja, lass die, warte mal, Ende Studium vielleicht 25, 26, also wenn die jetzt so jung, wenn das jetzt so Abi-Studium, ne, so, und dann 12 Jahre, 26, 36, ja, ungefähr, ne, wenn die so Mitte 30, Anfang, also Richtung 40 sind, was machen die dann? Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und ich habe mal eine Frau im Coaching gehabt, beispielsweise, die war Historikerin und die hat wirklich, also es ist schon länger her, die hat wirklich gedacht, also entweder Hartz IV oder C4. Eine andere Möglichkeit hatte die nicht, weil die gesagt hat, so, ich habe Geschichte studiert, ich habe die hatte 2 Kinder, das heißt, die hatte nicht 12 Jahre, sondern 14, 16 Jahre ungefähr. Die war wirklich so 40, Mitte 40. Ja. Hat wirklich gute Lehre gemacht, alles super. Aber die hat sich so auf mehrere Professuren beworben, hat die nicht bekommen. Und es war wirklich, ich hatte so das Gefühl, dass sie so etwas verzweifelt war. Mhm. Da denke ich manchmal, ob da nicht vielleicht auch Leute in den Universitäten sind, die sagen, ey, pass mal auf.
Das sind aber nicht die ProfessorInnen in den meisten Fällen. Also ja. Meine Erfahrung ist nicht, dass die ProfessorInnen den Leuten nicht weiter einen Vertrag geben, weil sie wollen, dass es ihren Betreuenden gut geht, sondern dass die BetreuerInnen selber sich angegriffen fühlen, wenn ihre Promovierenden sagen, ich gehe. Weil die familiäre Linie nicht weitergeführt wird.
Dr. Vater, wissenschaftlicher Nachwuchs.
Genau.
Wir sind also, Enkelkinder.
Ja, also das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt bei Leuten, die ich beraten habe, auch privat. Und ich würde allen Promovierenden raten, diesen Punkt nicht anzusprechen, wenn das nicht halt von den Betreuenden kommt.
Ja, aber andererseits wäre das doch gut. Also ich kenne jetzt auch ein paar Promovierende, die beispielsweise gesagt haben, okay, nach der Promotion gehe ich raus, weil ich sehe einfach keine Chance und ich will jetzt nicht noch ein paar Jahre hier rumsitzen und hoffen, weil ich dann wirklich vielleicht zu alt bin oder also keine Chancen mehr habe auf dem Arbeitsmarkt. Also deswegen, so bitter das ist, nach der Promotion raus.
Ja, also das ist der beste Zeitpunkt. Also ich habe ja 2012 promoviert und 2022 bin ich rausgegangen. Also ich war 42 und glaube nicht, dass ich wirklich noch viel Chancen in der freien Wirtschaft gehabt hätte.
Ja.
Und deshalb ist der Zeitpunkt direkt nach der Promotion wirklich der beste. Nur der Zeitpunkt, den BetreuerInnen das zu sagen, ist eher nach der Prüfung. Also
okay, also nicht während der Promotion gleich, sondern
ja, weil man halt diese Verdichtung hat von Betreuer, Arbeitgeber und auch Bewertungsgeber.
Ja, und andererseits sollte das doch auch eine Aufgabe von Betreuung sein. Also denke ich jetzt mal, da in der Promotion schon in die Richtung zu beraten, wo willst du eigentlich hin? Und dann könnte das ja auch ein Thema sein. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, da wird jetzt gerade ein Projektantrag geschrieben und vielleicht bekomme ich die Stelle, vielleicht bekommt die aber auch jemand anders. Wir haben, was weiß ich, die Professur hat 2 MitarbeiterInnen und man weiß jetzt nicht, ne? Also so solche Sachen sind ja auch oft.
Ja, ja. Ja,
meinst du, also ich wollte das jetzt nicht so sagen, weil ich auch nicht so gemein sein wollte, aber meinst du, dass Profs, also Promotionsbetreuende, ihren Promovierenden oder ihre Promovierenden behalten, weil die beispielsweise gute Arbeit machen, weil die, also wenn, ne, welche, die jetzt so als wissenschaftliche Mitarbeitende arbeiten, dass sie sagen, okay, die Person, die weiß, wie Lehre funktioniert, die kennt sich aus mit Gremienarbeit, die kann irgendwie auch ein Projekt leiten oder ne, ein Projekt stemmen. Ist das ein Grund, Leute nicht auf die Spur zu bringen, zu sagen, pass auf, geh?
Könnte sein, weil wir halt so einen großen Durchlauf haben. Ne? Und wenn ProfessorInnen merken, ja, die haben Interesse daran zu bleiben, das könnte durchaus sein. Ich habe da noch, mein Verständnis ist auch, dass die ProfessorInnen das wenn jemand geht, dass sie vor ihren KollegInnen schlecht dastehen.
Okay.
Oder dass sie selber vielleicht verstehen, dass das System nicht so toll ist, aber sie so einen goldenen Scheck jeden Monat mit nach Hause nehmen und dadurch halt in so einer bestimmten Position sind. Mhm. Vor ein paar Monaten habe ich ein Freund von mir interviewt, der eine W3-Professur jetzt aufgibt. Und also er und auch viele von meinen Bekannten, die jetzt Professuren übernommen haben, sagen, es ist halt anders, als ich es mir vorgestellt habe. Oder ich werde halt zugeschmissen mit Arbeit. Dadurch, dass ich hier jetzt diese Stelle habe, kann jeder irgendwie sagen, hier da noch was und hier noch was. Und ich komme nicht zu dem, was ich machen will, was Forschung ist.
Man stellt sich das irgendwie anders vor. Ne? Mhm. Ich habe auch jetzt schon öfter mal ProfessorInnen beraten. Ich nenne also jemand, der das erste Mal angefragt hat, der hat gesagt, er hat gefragt, machst du eigentlich auch ein Übergangscoaching? Und ich nenne das jetzt so ein bisschen so die ersten 100 Tage auf der Professur, wo es wirklich darum geht, auch sich abzugrenzen, ne, und nicht gleich irgendwie im ersten Semester Dekanin zu werden und dann erstmal anzukommen und erstmal zu gucken, weil, ja, klar, da müssen die schon aufpassen. Ich würde jetzt gerne nochmal, also wir haben jetzt so über das Thema gesprochen, hätten wir drüber sprechen können, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir haben eine Idee, wann der richtige Zeitpunkt wäre, aber das ist natürlich auch, es geht ja auch um die Existenzen. Mhm. Und Jetzt würde ich auch gerne, also ich mache mir gar keine Sorgen um Leute aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften oder aus de, um die Leute, die mit einer Fachhochschule, mit einer Fachhochschulkooperativen Promotion oder Fachhochschul-HAW-Promotion promovieren. Um die mache ich mir auch weniger Sorgen, vielleicht so Pflegewissenschaften, soziale Arbeit. Könnte sein, dass das nochmal schwierig wird, aber so die ganzen technischen Berufe, da mache ich mir keine Sorgen, dass da die Promovierenden nicht nach der Promotion nicht genügend Angebote hätten, auch da zu arbeiten und zwar vielleicht auch promotionsadäquat zu arbeiten. Es gibt ja, also ich habe jetzt schon öfter sowas gehört, wie in den technischen Fächern, dass da gesagt wird, also bei uns im Unternehmen bekommt niemand mehr eine Führungsposition, der nicht promoviert ist. Mhm. Also so, dass das vielleicht da sich auch auszahlt, die Promotion zu haben. Ich habe jetzt gedacht, also in den Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften, das sind ja die Leute, mit denen ich auch relativ häufig arbeite. Ich glaube, du auch, weil das sind die Leute mit den Problemen, die zu uns kommen mit den Problemen. Ich habe manchmal die Idee, warum machen die sich nicht selbstständig? Das kann jetzt sein, weil ich mich ja auch selbstständig gemacht habe oder zumindest teilselbstständig gemacht habe. Aber also so, ich wäre da irgendwie auch nie drauf gekommen, das zu machen mit dem, was ich kann, wenn ich nicht irgendwann auch so mal aufgewacht wäre und gesagt, na gut, ich war wach, aber dass ich so gedacht habe, ey, ich will eigentlich... Ich habe so irgendwie, also eigentlich habe ich so gedacht, als ich Coaching Zone gegründet habe, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, was will ich eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ich will weniger arbeiten und mehr Geld. Es hat sich so nach 10 Jahren, also Coaching Zone gibt es jetzt 10 Jahren, das hat sich jetzt noch nicht so umgesetzt mit dem weniger arbeiten und mehr Geld. Aber was ich feststelle, ist, dass ich das arbeiten kann, was ich möchte. Also dass ich sagen kann, okay, wo sehe ich den Sinn? Und ich glaube, dass das vielen Leuten in Universitäten oder Hochschulen nicht unbedingt so geht. Also zum Teil schon. Und ich meine, ich mache auch Mist hier bei Coaching Zonen. Ich mache auch, sagen wir so, ich mache halt auch manchmal Sachen, bei denen ich mir denke, ach nee, eigentlich wollte ich das nicht. Oder warum habe ich da nicht Nein gesagt? Oder, ne, also man erwischt sich dabei, dass man vielleicht auch Systeme unterstützt, die man eigentlich ja, bekämpfen will nicht, aber wo man so sagt, okay, das will ich eigentlich nicht. Ne? Ich denke mir halt manchmal, ich will nicht Leute dabei unterstützen, wie sie es besser aushalten. Ne? Dafür bin ich nicht angetreten. Ne? Und ja, deswegen Selbstständigkeit. Mhm. Also du hast jetzt erzählt, du bist aufgewacht und hast gesagt, ich muss raus, ich gehe. Und wie war dann jetzt die Alternative? Also du hast gesagt, es hat 2 Jahre gebraucht, bis du jetzt auch Leaving Academia gemacht hast.
Das kam dann noch später, also bis ich dieses Coaching selber gemacht habe, wo es dann erstmal darum ging, zu gucken, was sind meine Werte, was sind meine Prioritäten. Da habe ich noch so gedacht, so warum? Warum soll ich mich mit sowas auseinandersetzen? Gib mir doch einen Job. Ich kann doch alles. Ich bin so eine Generalistin, die alles kann. Ich kann Statistik und ich kann Texte schreiben und ich kann dies und das. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch einen Kollegen angefragt, ob er mir eine kleine Referenz schreibt, weil ich nicht wirklich Arbeitszeugnisse hatte, weil das wurde einfach nicht... Ist
auch nochmal so ein Thema, ne?
Ja. Genau. Okay. Und mit dem habe ich 2 Jahre zusammengearbeitet. Er sitzt in Spanien. Er hat mir eine Referenz geschrieben, wo es sehr viel darum ging, dass ich gut netzwerken kann, dass ich halt auch andere noch dazu hole und auch gut mit ihm Themen diskutieren kann und so weiter. Und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass als ich mich auf eine Stelle an der Hochschule Bielefeld beworben habe als Referentin für die Europäische Hochschule, dass die Anforderungen genau das waren, was er mir da in die Referenz geschrieben hat.
Ah, okay.
Zu dem Zeitpunkt, als ich mich da beworben habe, da habe ich dann überlegt, ich möchte auch sowas wie Leaving Academia machen, wie die Beratung, die in Kanada stattfindet. Habe dann angefangen, sehr langsam mit Webseite bauen und immer mal einen Post auf LinkedIn schreiben. Habe dann auch angefangen, Leute zu beraten, sehr kostengünstig erstmal, weil ich musste ja auch irgendwie erstmal jemanden finden, der von mir beraten werden will.
Ja, und vielleicht auch Erfahrung sammeln, das stimmt. Ich bin auch im Laufe der Zeit teurer geworden.
Dann habe ich eine systemische Beratungsausbildung ein Jahr lang gemacht, nebenbei, also Job an der Hochschule, Selbstständigkeit und die Ausbildung und ja, und arbeite jetzt halt 4 Tage in der Woche an der Hochschule und freitags ist mein Leaving Academia Tag.
Ah ja, da machst du dann Beratungen.
Genau. Und
das heißt, du hast dich auch weitergebildet vorher, um die Selbstständigkeit zu machen?
Währenddessen. Also ich musste für die Ausbildung oder Weiterbildung auch Beratungsstunden nachweisen. Und das passte dann ganz gut.
Ja, guck mal, das habe ich nämlich auch, als ich wusste, ich werde selbstständig. Also ich hatte natürlich auch schon diese ganzen Coaching-Ausbildungen. Das hat sich vielleicht auch so bei mir angeboten, weil ich halt in einem Bereich war, der beratungsintensiv war. Und da wollte ich natürlich mir auch die ganzen Kompetenzen, sage ich mal, Beratungskompetenzen erwerben. Und ich habe dann aber zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, ich war ja als Trainerin immer schon unterwegs und bin das jetzt teilweise auch noch. Und ich habe aber gedacht, ich will nicht mehr. Das war echt eigentlich, war alles sehr klug im Nachhinein. Das weiß man ja vorher nicht, ob das schlau ist, was man macht, ne? Weil ich habe gedacht, ich möchte nicht mehr so viel unterwegs sein. Und vielleicht war die Bahn vor 10 Jahren noch nicht so kaputt wie jetzt. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es vielleicht noch mal Zeiten gab.
Ja,
ging aber.
Ja, ja.
Ich habe halt auch gemerkt, ich habe Anfragen. Ich kriege auch jetzt manchmal Anfragen aus, weiß ich nicht, aus München oder aus Cottbus oder aus Chemnitz.
Ich hatte Weinheim vor kurzem.
Ja, und das so von Duisburg aus ist es ja wirklich weit. Und ich habe gedacht, ich möchte dann was machen, was ich vielleicht auch online machen kann. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, 2015, 2016, haben mich alle auch nur angeguckt und haben gesagt, wie online, wie Coaching-WissenschaftlerInnen. Das kannte man irgendwie so gar nicht. Und ich war sogar bei so einer Weiterbildung, also bei so einem, wie macht man so einen Businessplan und so, ne? Da musste man dann sein Projekt vorstellen und bin da irgendwann nicht mehr hingegangen, weil die konnten mir eh nicht helfen, weil die das alles immer sehr komisch fanden. Aber dafür haben sie immer so Sachen gemacht, wie man Lagerkosten berechnet. Aber ich brauchte kein Lager. Also das heißt, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man, glaube ich, auch erstens Kompetenzen erwerben für das, was man machen möchte und sich vielleicht auch mit Leuten unterhalten, die das schon machen, ne?
Ja. Ich habe gestern noch mit einer Bekannten gesprochen, die sich auch selbstständig gemacht hat nach der Promotion. Die ist aber 100% selbstständig und die hat wirklich auch noch mal ein ganz anderes Netzwerk, weil sie dann so Gründungsworkshops mitgemacht hat. Sie hat irgendwie so ein Female Leadership Ding mitgemacht. Also da habe ich wirklich gemerkt, was mir alles fehlt, was aber auch zeitlich nicht passt, wenn man nur einen Tag in der Woche hat. Mhm. Aber mein Vater war selber selbstständig als Handwerker und ich bin da familiär geprägt, dass Selbstständigkeit halt heißt, 7 Tage die Woche, 24 Stunden zu arbeiten.
So wie promovieren ungefähr.
Genau. Also, dass ich da in der Promotion gelandet bin und jetzt auch selbstständig bin, das passt sehr gut in meinen Lebenslauf. Mhm. Und ich wollte nicht komplett selbstständig sein. Ich wollte nicht Angst haben müssen, dass ich nächsten Monat kein Geld habe. Mhm. Und deshalb habe ich diese Kombination gewählt aus dem, ich würde es Wissenschaftsmanagement nennen, und dem, was ich in der Selbstständigkeit mache. Du hattest eben schon mal nach Sinnstiften oder hattest gesagt, dass das Sinnstiften ist bei dir. Und ich empfinde beide Aufgaben extrem sinnstiftend für mich. Ja. Wenn ich merke, dass letzten Monat habe ich bei dir in Fokus Promotion den Workshop zu Kompetenzen gemacht und den Leuten dann den Framework für Competences gezeigt für Researchers von der EU. Und nach einer Stunde sind die da ganz anders rausgegangen, als sie da reingegangen sind. Also sie haben viel mehr verstanden, wie viel sie doch eigentlich können. Und ich bringe dann immer mein Beispiel, dass ich nach Stellen gesucht habe, wo ich Vokale messen kann. Also in der Phonetik kann man halt bestimmen, wo die Zunge im Mund ist, wenn bestimmte Vokale produziert werden. Und da kann man dann zeigen, wie sich Aussprache verändert. Und ich habe nach diesen Stellen gesucht, die es nicht gab. Und das ist halt so plakativ. Und die haben verstanden, dass sie nicht unbedingt nach der kleinen Fähigkeit oder dem Wissen gucken müssen, was sie da in ihrem Spezialgebiet machen, sondern die größeren Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie ja alle erworben haben beziehungsweise noch erwerben, die können sie auf jeden Fall benutzen. Und das tue ich in dem Job an der Hochschule zum Beispiel auch, im International Office, wurde ich halt eingestellt, um ein Netzwerk zu entwickeln. Also es gab kein Netzwerk in dem Moment, was zur Europäischen Hochschulinitiative passte. Ich habe durch ganz Europa E-Mails geschickt, ob nicht jemand mit uns so einen Antrag schreiben will. Wir haben dann uns zusammengefunden, haben noch einen externen Berater dazu geholt, dann ein Thema gefunden und da dann diesen 120-Seiten-Antrag mit neuen Hochschulen geschrieben. Und das alles irgendwie zusammenzubringen und nicht jedes Mal fragen zu müssen, was muss ich denn jetzt machen, sondern selber zu wissen, in welche Richtung es geht, um irgendwas zu erreichen, komplett lösungsorientiert zu arbeiten.
Da bin ich absolut überzeugt von, dass Promovierende das können. Das wissen die manchmal nicht, das stimmt schon, ne? Dass die vielleicht auch rausgehen und sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich kann, aber ich glaube, dieses, sag jetzt mal, Projektmanagement oder selbstständige Arbeiten und sich Daten besorgen und das können die auf jeden Fall schon. Sag mal, die Stelle, die du jetzt hast, ist die entfristet oder musst du da auch wieder drüber nachdenken?
Die ist, original war die 3 Jahre. Momentan sind wir in Gesprächen.
Naja, okay.
Weil dieses Netzwerk halt gerade gut läuft und ich quasi diejenige bin, die es kennt.
Ja, gut, dann hast du ja Vorteile. Ich würde noch gerne noch mal wissen, was, wenn ich jetzt promovieren würde und ich wäre vielleicht so in der letzten Phase und würde mich, oder wäre auf jeden Fall schon relativ weit und würde jetzt so denken, okay, vielleicht gehe ich jetzt raus, das ist vielleicht alles nicht so sicher, was mir da angeboten wird oder was da vor mir in der Wissenschaft auf dem Weg liegt. Und wenn ich jetzt so denken könnte, naja gut, ich kann nicht nur beispielsweise Schreiben und Projektmanagement, sondern ich kann vielleicht, ich habe inhaltlich auch noch eine Kompetenz durch meine Promotion, ne, ist ja vielleicht, was gerade wenn Leute zum Thema, also ich denke mir mal so im Bereich der Politikberatung, im Bereich der Gesellschaftsberatung, im Bereich der Kulturberatung und Sortierung, also irgendwie so in diesem Bereich, was wäre denn jetzt so das Nächste, was sie machen sollten? Wenn die so darüber nachdenken oder sagen, ja, okay, maybe.
Der erste Schritt, was ich eben schon mal gesagt habe, ist tatsächlich nach den eigenen Werten und Prioritäten zu gucken. Die Werte, um zu wissen, in welche Branchen man nachher geht oder gehen kann und will. Und Prioritäten, dass man eine ungefähre Idee hat, wie viel Geld man verdienen möchte, wo man wohnen möchte, ob man die Karriereleiter noch ganz steil nach oben laufen will oder ob man Work-Life-Balance haben will oder vielleicht beides.
Ja, das ist ja schön. Ne?
Also, dass man sich über diese Fragen im Klaren ist, bevor man überhaupt weitergeht.
Ja.
Das sollte man sowieso eigentlich irgendwann mal gemacht haben, egal ob man sich Gedanken macht, rauszugehen oder nicht, wenn man sich darüber erstmal Gedanken gemacht hat, dann erkennt man seine eigenen Grenzen nochmal und kann sie auch setzen im Wissenschaftsbetrieb.
Vielleicht auch die Frage beantworten, was will ich eigentlich, ne? Also genau. So, wo will ich hin in meinem Leben? Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, so wenn mich jetzt jemand fragen würde, was soll ich machen oder wie soll ich das machen, dann würde ich, glaube ich, auch sowas sagen wie vernetzen. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Vielleicht auch nochmal gucken, wen gibt es da? Bei mir war das zum Beispiel am Anfang so, dass ich mir halt schon so ein paar Leute ausgesucht habe, dass ich gedacht habe, so wie die das machen, finde ich das cool. Und es gibt sogar eine Person, die hat eine ganze Zeit lang immer so das gemacht, was ich machen wollte. Also sie war mir immer so, also jetzt thematisch schon anders, ne? Mhm. Aber so wie die so aufgestellt war, also jetzt nicht mit Promovierenden und so, es war ein anderer Bereich, aber dass ich gedacht habe, ey, ja, das war irgendwie so eine Zeit lang mein Role Model. Und dann hatte ich so hinterher so 3-4 Leute, dass ich gedacht habe, so wie die das, was die machen, das will ich auch machen. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen die zu stalken, also auf eine nette Art. Also ich habe die jetzt nicht wirklich gestalkt, aber ich habe so halt auch ein bisschen so geguckt, wie machen die das? Was machen die? Welche Ausbildung haben die? Welche Wege haben die? Wo sind die vernetzt?
Du hättest meine Beratung nicht gebraucht.
Wahrscheinlich schon, das musste ich mir ja alles, das hat vielleicht länger gedauert, wenn ich dich gehabt hätte, dann hätte das nicht so lange gedauert.
Also das ist ein Grund, warum ich selber auch einen Podcast habe, in dem ich Leute interviewe, die aus der Wissenschaft ausgestiegen sind.
Ja. Ich verlinke mal den Podcast, sag mal kurz eben, dass ich den Podcast auch verlinke.
Ja.
Und deine Webseite und so. Ne?
Ja. Also, und damit Leute, die noch in der Wissenschaft sind, dass für die Leute sichtbar werden, die aus der Wissenschaft ausgestiegen sind. Weil häufig gehen sie und man sieht sie nicht mehr und weiß gar nicht, wo sie gelandet sind.
Ja.
Und um Optionen offen zu legen und auch die Leute selber nochmal sichtbar zu machen, mache ich diesen Podcast. Und da können sich Interessierten halt angucken, wo man dann mit seinen Fähigkeiten landen kann und wie die eigentlich diesen Prozess durchlaufen sind.
Das heißt, man kann sich so Biografien vielleicht angucken oder anhören von Leuten. Ja, spannend. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch gut. Da kann man ja vielleicht auch gucken, weil die Leute vielleicht erzählen, wie haben sie es gemacht?
Genau.
Was hat zu der Entscheidung geführt? Ne? Ich glaube sogar, dass man vielleicht eine Zeit lang schon weiß irgendwie, dass da was passieren muss, aber man wartet vielleicht. Also ich sage auch ganz ehrlich, bei mir war auch die Situation, ich hatte ein Kind. Also so mit, wo will ich denn leben, war und verheiratet, also Partner, ne? Also so, dass der auch berufstätig ist, war, ne? Also dass die Frage, wo will ich denn leben und was will ich mit meinem Leben anfangen, auch zum Teil auch schon beantwortet war. Also ich hatte auch sogar, habe mich auch mal beworben in, ich sage jetzt nicht wo, weil es ist ja peinlich, dass ich die Stelle nicht gekriegt habe, wo die doch so passte. Ich habe mich mehrfach beworben, aber ich habe mich auch auf so eine Stelle beworben. Ich glaube, da kam meine Tochter in die Schule oder war gerade in der Grundschule. Das war weiter weg. Da hätte ich halt mit dem ICE 1,5 Stunden gebraucht. Bis zum ICE hätte ich auch nochmal 20 Minuten. Ne? Also ich hätte eine Fahrzeit von, 2 Stunden. Also eigentlich schon so eine Sache, wo man sagen würde, okay, dann nehme ich mir ein Zimmer und bleib dann ne, so irgendwie sowas. Aber da habe ich ja auch sogar dran gedacht. Aber das ging, also gut, ich habe die Stelle nicht gekriegt, zum Glück. Sonst gäbe es vielleicht Coaching-Ton heute nicht. Ich war bereit, auch solche Sachen zu machen, nur damit ich irgendwie in der Wissenschaft oder in der Hochschule bleiben konnte.
Ja, also ich habe, dass ich nach Großbritannien gegangen bin und auf eine Stelle, die sehr teaching-focused war, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste. Ich hatte einen Arbeitsvertrag in Göteborg unterschrieben. Da bin ich dann nie gelandet, weil mir das Gehalt so niedrig war, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Aber also auch das ist ja eine Priorität, ne? Wenn du sagst, ich habe ein Kind und das Kind oder meine Beziehung zum Kind ist mir wichtiger, als dass ich da irgendwie jede Woche hin und her fahre. Ich kenne das halt auch anders. Ich kenne Frauen, die sind irgendwie 10 Jahre lang von Essen nach Regensburg gependelt.
Ja,
mit mit 2 Kindern.
Ich kenne auch solche Storys, kenne ich auch.
Und aber da sich klar machen, möchte ich das. Also dieses wirklich mal durchdenken.
Ja, mit das, ne? Also so ist ja manchmal auch so ein, naja, dass man halt abwägen muss. Also zwischen dem, was möchte ich, was kann ich, also was oder was, welche Möglichkeiten habe ich und ja, möchte ich die. Ich glaube, dass es nicht, also ich sag mal ganz ehrlich so, dass ich nicht in der Lage war, großartig in der Phase sozusagen, was will ich eigentlich? Weil es hat sich für mich nicht gestellt. Also ich wäre da nicht drauf gekommen zu fragen, was will ich eigentlich, sondern einfach nur, was, welche Möglichkeiten habe ich wo und wo kann ich arbeiten, wo werde ich finanziert? Und ich merke, dass das beispielsweise auch bei denen jetzt, die ich berate oder die Community, die ich habe, dass das bei Leuten in der Abschlussphase auch oft so ist, ne? Auch dieses Thema, bewerbe ich mich jetzt? Also investiere ich die Zeit in Bewerbungsprozesse? Weil es ist ja nicht nur, ich schreibe da jetzt mal einen Lebenslauf, sondern das ist ja auch eigentlich eine größere Aktion, weil man sich da mental auch nochmal anders aufstellt. Ja. Und das kostet ja Zeit. Kann ich die Zeit nicht besser benutzen, um schnell fertig zu promovieren? Ne?
Ja, das mit dem, was ich eben gesagt habe, mit dem, was will ich eigentlich noch mal ganz kurz. Also die Sachen müssen ja Hand in Hand gehen. Ne? Was will ich, was kann ich, was ist realistisch? Mhm. Ich habe auch Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte eigentlich weiter forschen. Denen kann ich nicht helfen. Aber noch mal ganz kurz, was war das jetzt, wo wir gerade waren?
Welche Möglichkeiten habe ich? Also
genau. Ich habe heute Morgen ist eine Folge online gegangen, eine Podcast-Folge von mir, wo ich das bespreche, dass dieser Prozess ein etwas längerer ist. Also dass man nicht, auch das habe ich immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, gib mir eine schnelle Lösung. Und das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht, sondern dieser Prozess gehört dazu. Und der Prozess heißt, oder dieses den Kopf oder den Blick zu öffnen, dass man Alternativen hat außerhalb der Wissenschaft, heißt ja noch nicht, dass man aus der Wissenschaft aussteigt, sondern einfach, dass man weiß, es gibt was, wo ich hin kann, wenn das nicht klappt. Und deshalb bin ich eigentlich dafür, dass alle in der Promotion schon mal einmal so einen Blickweitungsworkshop machen, dass sie dann ihre Entscheidung bewusst treffen können.
Ja.
Das ist für mich das Wichtige.
Ja. Und ich glaube nämlich, dieses in der Forschung bleiben, dass das wirklich für vielleicht gar nicht so super viele Leute, also zumindest in der Hochschule bleiben und Professor, Professorin werden. Also wo es, glaube ich, jetzt demnächst nur so eine Verknappung geben wird, statistisch ist zumindest das in den Fachhochschulen. Da arbeiten die ja auch dran, an diesem, dass sie sagen, so wir werden mehr ProfessorInnen brauchen. Und, ne, also gibt es ja diese Programme, die ProfessorInnen anwerben oder Promovierende schon auf diese Karriere vorbereiten. Und das trifft bestimmt auch für Leute oder ist bestimmt gut für Leute, die dann auch viel Lehre machen wollen. Wobei die Fachhochschulen sich ja auch insofern ein bisschen verändern, dass sie sagen, wir wollen Promotionsrecht haben. Und Promotionsrecht heißt ja eigentlich auch, mehr Forschung anzubieten. Also möglicherweise gibt es da ja demnächst auch nochmal so eine Verschiebung oder auch die Möglichkeit, auch an der Fachhochschule zu forschen. Wobei ich mich dann manchmal frage, okay, großes Lehrdeputat und Forschen und Familie beispielsweise, ne, so da werden wir wahrscheinlich erstmal sehen, wie das funktioniert. Genau. Lass uns zum Ende kommen. Vielleicht frage ich jetzt mal so drei Tipps für Leaving Academia, also für Leute, die Academia leaven wollen.
Tipp 1, wenn man merkt, dass Angst im Spiel ist, sich der Angst stellen, beziehungsweise sich Hilfe holen, um mit dieser Angst arbeiten zu können. Angst ist normal oder Gefühle.
Worauf bezieht sich die Angst? Auf Existenz oder
alles Mögliche. Also Existenz, dass man aus bestimmten Kreisen einfach ausgeschlossen wird, dass man seine Identität verliert, wenn man aus der Wissenschaft aussteigt. Das sind sehr, bei mir waren das sehr, also hat alles durchdrungen, verschiedene Ebenen.
Ja, präsent. Und das heißt, siehst du das in deinen Beratungen auch?
Ja.
Okay,
ja.
Gut, okay, Tipp 1. Tipp 2?
Möglichst früh in der Promotion sich mal mit sich selber auseinandersetzen, um den Blick zu weiten und Alternativen im Blick zu haben. Eine Beratung, ein Coaching zu machen, heißt noch nicht, dass man aus der Wissenschaft aussteigt, sondern einfach nur, dass man für sich selber oder selbstbestimmt nachher eine Entscheidung treffen kann.
Ja, Optionen ausloten auch, ne?
Genau.
Ja. Ach Mensch, ich wünschte, ich hätte es da schon gegeben zu meiner Zeit. Aber gut, jetzt ist ja alles gut ausgegangen.
Und Tipp 3, niemals eine Bewerbung mit einer 20-seitigen Literaturliste schicken.
Okay, zumindest nicht, wenn man sich nicht an der Universität bewirbt. Ne? Da ist das
genau, also außerhalb, ja.
Ja. Okay, ich dachte, ich erkläre es nur noch mal hier, denen, die uns zuhören. Sandra hat aber gesagt,
ja.
Okay, das heißt vielleicht auch so eine Art Bewerbungsberatung, ne? Machst du es auch bei Leaving Academia?
Also das ist der zweite Teil der Beratung. Der erste Teil ist tatsächlich diese Reflexionsarbeit, aber auch dann die Teilnehmenden so in das Networking im Außeruniversitären einzuführen und auch zu sagen, dass LinkedIn was Gutes ist, auch wenn es sehr anstrengend ist. Und dann auch tatsächlich, wie schreibt man Bewerbungen, wie sieht der Lebenslauf aus, solche Sachen.
Super, herzlichen Dank. Dich findet man ja auch bei LinkedIn und natürlich bei Focus Promotion, aber auch auf deiner Webseite leavingacademia.de. Ich verlinke hier alles auch nochmal unter den Shownotes. Und wie heißt dein Podcast? Heißt der auch Leaving Academia?
Genau.
Ah ja, gut, okay. Ja, dann wird man dich ja finden. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über dieses Thema, was kommt eigentlich nach der Promotion im Großen und Ganzen oder beziehungsweise Ausstieg aus der Wissenschaft, dich unterhalten hast. Und ich habe mir so gerade gedacht, dass wir uns wahrscheinlich zu bestimmten Themen einfach auch nochmal unterhalten könnten. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall erstmal in deinen Podcast reinhören. Und ich muss gestehen, dass ich das noch nicht gemacht habe, zu meiner Schande. Aber es ist nie zu spät, oder?
Vielen Dank, dass ich ein bisschen mein Thema mit dir besprechen konnte.
Ja, gerne. Immer wieder gerne. Und du hast ja demnächst auch wieder hier bei Focus Promotion was zu tun.
Genau.
Okay, vielen Dank, Sandra Jansen.
Ja, Dr. Jutta.
Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Und freue mich, wenn du den Coaching-Zone-Podcast auch anderen Promovierenden oder Promotionsbetreuenden empfiehlst. Und wenn du mir hier Kommentare oder aber auch eine Bewertung, gerne eine positive Bewertung hinterlässt, das würde mir helfen und auch dafür sorgen, dass auch andere Promovierende oder Promotionsbetreuende von diesem Podcast profitieren können, indem er einfach besser ausgespielt wird. Und ja, das war's eigentlich. Komm gut voran. Vielen Dank. Deine Jutta Wergen.